ARD Sounds.
Welt macht China. China gilt ja eigentlich als Land der Teetrinker. Doch besonders in den Metropolen wächst eine neue Leidenschaft: der Kaffee. Von Kaffeeplantagen in Yunnan bis zu hippen Cafés in Shanghai. In China entsteht eine eigene Kaffeekultur. Der Kaffee aus Yunnan habe eine große und vielversprechende Zukunft, sagt diese Kaffeebäuerin aus der chinesischen Provinz Yunnan. China baut immer mehr Kaffee an und der chinesische Kaffeemarkt wächst rasant. Internationale Konzerne wie Starbucks treffen auf chinesische Startups wie Luckin, Coty oder Manna. Aber was treibt den Boom an? Wer trinkt in China wirklich Kaffee und warum? In China ist zwar seit Jahrhunderten die Teekultur dominant, sagt dieser Kaffeebesitzer aus Shanghai, aber als Starbucks nach China kam, sei die Zahl der Kaffeetrinker langsam gewachsen. Und in Folge hätten sich dann auch kleinere und speziellere Coffeeshops etabliert. Von Yunnan bis Shanghai. Wie und warum mischt China im Kaffeebusiness mit? Darum geht es in dieser Weltmacht-China-Folge. Ihr könnt uns in der ARD Sounds-App hören. Ich bin Axel Dorloff. Schön, dass ihr dabei seid. Wie viele Tassen Kaffee trinkt ihr eigentlich am Tag? Bei mir sind es etwa 4, aufs Jahr gerechnet also rund 1500 Tassen. Statistisch liege ich damit in Deutschland leicht über dem Durchschnitt. Experten und Verbände gehen von über 1000 Tassen Kaffee pro Person pro Jahr in Deutschland aus. In China ist das noch völlig anders. Für 2024 wird ein Pro-Kopf-Konsum von knapp 17 Tassen jährlich angegeben. Die Zahlen sind aus dem China Urban Coffee Development Report, eine gemeinsame Studie der chinesischen Kaffeeindustrie und der Jiaotong-Universität in Shanghai. 17 Tassen Kaffee, das klingt für uns in Deutschland sehr wenig, ist aber schon doppelt so viel wie noch 2016. Da haben die Chinesen gerade einmal 9 Tassen getrunken. Auch wenn in China jahrhundertelang Tee das wichtigste Getränk war und es auch immer noch ist, Kaffee ist auf dem Vormarsch. Und es gibt einen Landesteil, der für den Kaffeeanbau in der Volksrepublik extrem wichtig ist. Das ist die südwestchinesische Provinz Yunnan. Dort war mein Weltmacht-China-Kollege Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing. Hallo Benjamin.
Hi Axel.
Benjamin, erzähl doch mal, wo du genau warst.
Also ich war bei der Kaffeeernte, das hört man hier auch im Hintergrund, und zwar in einem Ort in Yunnan, Menglian heißt der. Der ist ganz im Südwesten Chinas und auch ganz im Südwesten Yunnans, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Myanmar entfernt. Und das ist einer der Hauptorte für Kaffeeanbau in China. War gar nicht so leicht, dahin zu kommen. Ich musste 2 Inlandsflüge machen, sogar übernachten dazwischen. An einem Ort und am nächsten Morgen dann weiter mit dem nächsten Flugzeug. Und dann habe ich mir ein Mietauto gemietet und dann noch eine Stunde in den Hauptort Menglian. Und dann noch mal eine Stunde mit dem Auto eine ganz schmale Straße in den Berg hoch. Und dann war ich da. Traumhafte Landschaft übrigens. Überall rote Erde und Berge, soweit man blicken kann. Sehr tropisch dort. Und dann musste ich noch auf den Kaffeehang klettern und da habe ich dann einen Bauern getroffen. Jamu heißt der, 60 Jahre alt, und der hat da in diesem Kaffeehang mit seiner Frau gemeinsam Kaffee gepflückt mit der Hand. Beide hatten so einen Korb umhängen, in den sie dann die reifen roten Bohnen geworfen haben.
Kaffeeanbau ist ja in China noch relativ neu. Seit wann baut denn der Bauer Jamu Kaffee an?
Das haben wir ihn gefragt. Weil er so einen lokalen Dialekt gesprochen hat, den wir nicht verstanden haben, haben wir einen Local vor Ort noch mitgenommen, der uns übersetzt hat. Und das hat der Bauer gesagt. Er baut seit etwa 2008 Kaffee an, also noch nicht ganz 20 Jahre. Früher hat er hier an der Stelle Mais angebaut. Und Kaffee hat er inzwischen ungefähr eine Fläche von 2 Fußballfeldern. Und damit kann er im Jahr 40.000 bis 50.000 Yuan verdienen. Und das ist viel mehr, als er mit Mais verdienen kann. 40.000 bis 50.000 Yuan, das sind ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro im Jahr. Und das ist wirklich gar nicht schlecht für einen einfachen Bauern dort auf dem Land.
Also ist er vor allen Dingen in den Kaffeeanbau eingestiegen, weil er damit mehr Geld verdienen kann?
Ja, genau. Und das ist ein Grund für viele Bauern dort, auf Kaffee umzusteigen. Nicht nur von beispielsweise Mais, sondern häufig auch von Tee. Der wächst da auch sehr gut. Überall, wo Kaffee wächst, kann man auch Tee anbauen. Aber nicht überall, wo man Tee anbauen kann, kann, kann man auch Kaffee anbauen. Kaffee braucht ein ganz spezielles Klima. Interessant ist, dass da, wo auf diesem Feld, auf dem ich war, wo ich den Kaffeebauern getroffen habe, da sind auch zwischen den Kaffeepflanzen so ein paar Teepflanzen gewachsen, also Kaffee und Tee nebeneinander. Aber der Bauer hat gesagt, er selber trinkt nur Tee. Er wisse gar nicht, wie man Kaffee kocht und ja, wenn er Kaffee trinkt, dann kann er auch nicht schlafen.
Ja, ein Kaffeebauern, der keinen Kaffee trinkt, das muss man erstmal finden. Was macht denn dieser Bauer mit den Kaffeebohnen, die er geerntet hat? Wie läuft das denn, Manglian?
Die bringt er dann zu einer Kooperative, zu einer Kaffeekooperative ganz in der Nähe. Da liefern die Bauern jeden Abend ihre Ernte ab. Was wir hier hören, das ist so ein Lastendreirad, das rückwärts fährt mit der Ansage auf Chinesisch, Achtung, Auto fährt rückwärts. Das hört man ganz häufig in China, meistens auf dem Land, weil da sind ganz viele solcher Dreiräder unterwegs, viele elektrisch, das hier mit Verbrennermotor. Dort bei der Kooperative wird dann die Ernte gewogen und dann wird auch gleich bezahlt, interessanterweise in Bar. Für jemanden wie mich, der in Beijing lebt und fast gar kein Bargeld mehr sieht im Alltag, ist das sehr interessant. Also da wurde dann in Bar bezahlt und die Kooperative dort, die kümmert sich dann um die Weiterverarbeitung und den Weiterverkauf dieses Kaffees.
Und wie sieht diese Weiterverarbeitung dann konkret aus?
Als ich da war, da wurde ein Großteil des Kaffees gewaschen, das hören wir hier. Das ist die sogenannte Nassverarbeitung. Der Kaffee wird dann nach dem Waschen geschält, anschließend fermentiert und dann getrocknet. Dort in der Kooperative wird der Kaffee aber auch trocken weiterverarbeitet und dabei wird er ungeschält ausgebreitet auf einer großen Fläche und fermentiert dann in der Schale und die wird dann erst anschließend entfernt. Das weiß ich alles, weil mir das Ye Hong erzählt hat. Bei einer Tasse Kaffee natürlich. Sie ist 30 Jahre alt und hat die Leitung der Kooperative vor wenigen Jahren von ihrem Vater übernommen und erstmal alles grundlegend modernisiert. Sie sagt, dass früher hauptsächlich Tee, Zuckerrohr, aber auch Kautschuk angebaut wurde in der Gegend Manglian, aber kein Kaffee. Und ihr Vater, der sei aus irgendwelchen Gründen, sie weiß auch nicht ganz genau warum, sehr optimistisch gewesen wegen Kaffee. Der war damals der Dorfparteisekretär der Kommunistischen Partei, die in China ja autokratisch regiert und wollte, dass die Menschen im Dorf mehr Geld verdienen. Und er ist dann irgendwie auf Kaffee gekommen und dachte sich, das könnte vielleicht eine Zukunft haben, sagt sie. Er sei ja am Anfang ein bisschen zögerlich gewesen, weil er damals umgerechnet einen Kredit von etwa 40.000 Euro auftun musste für den Umstieg auf den Kaffee.
Der Vater, also die Generation davor, ist ein ganz schönes Risiko eingegangen. Heute scheint das ja jetzt aber klar zu sein. Das geht auf, das funktioniert mit dem Kaffeeanbau in Yunnan. Wenn wir, Benjamin, vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Warum ist der Landesteil Yunnan für den Kaffeeanbau in China so zentral und so wichtig?
Ja, heute wird tatsächlich über 90% des chinesischen Kaffees in Yunnan angebaut. Ein bisschen gibt's noch in den Landesteilen Guangdong, in Guangxi und in Hainan, alles im Süden Chinas. Der Kaffee kam nach China vor etwa 100 Jahren. Ende des 19. Jahrhunderts haben französische Missionare die Kaffeebohne aus dem benachbarten Vietnam mitgebracht. Da wird ja traditionell sehr viel Kaffee angebaut. Und dann wurde auch in China mit dem Kaffeeanbau begonnen. Inzwischen wird in China 40% des in China verwendeten Kaffees angebaut. 60% werden noch importiert. Interessanterweise wird aber von dem Kaffee, der geröstet und getrunken wird, nur ein Bruchteil vom Yunnan-Kaffee getrunken. Das meiste ist davon noch importiert und das hat mit der Qualität zu tun. Die ist in China noch nicht so gut, wird aber immer besser, wie ich gelernt habe. Yunnan, insbesondere Manglian, eignet sich besonders gut für den Kaffeeanbau, weil ja das Klima da so gut ist, sagt Ye Hong. Der Grund ist, dass Manglian sehr hoch liegt, dass es sehr viel Sonnenschein gibt, sagt sie, und dass es trotz dieser Hochlage sehr wenig Frost gibt.
Also das Klima stimmt, aber glaubst du, dass der Kaffeeanbau wirklich mittelfristig ein lohnendes Geschäft für die Menschen in Manglian ist? Die Gegend, in der du warst, ist ja auch für Tee sehr berühmt. Warum jetzt Kaffee statt Tee?
Das hat wirtschaftliche Gründe, denn mit Tee lässt sich nicht mehr so viel Geld verdienen und mit Kaffee lässt sich zunehmend mehr Geld verdienen. Es gibt in China beim Kaffee enorme Wachstumsraten, auch hier beim Anbau in Yunnan. Die ist allein im Jahr 2024 um 13% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Und ja, Die Qualität des Kaffees wird immer besser und der Kaffee wird immer teurer aus Yunnan und deswegen lässt sich damit immer mehr Geld verdienen.
Also es lohnt sich für viele Bauern, auf Kaffee umzusatteln. Du sagst, die Preise steigen, ja?
Ja, es lohnt sich für die Bauern und auch für die Kooperative, die verdient auch immer mehr und kann dann natürlich auch mehr an die Bauern weitergeben. Unter der Kooperative wird jetzt dreimal so viel Kaffee angebaut wie noch vor 20 Jahren, als der Vater von Ye Hong damit begonnen hat. Und die Produktion hat sich auch verdreifacht. Im Moment werden etwa 700 Tonnen Kaffee im Jahr angebaut. Damals, als der Vater angefangen hat, gab es noch 1-2 Yuan pro Kilo Rohkaffee. Jetzt sind es 10 Yuan für die Bauern, also etwa 1,20 Euro. Der Preis hat sich also vervielfacht und die Qualität ist eben deutlich gestiegen und deswegen gibt es auch jetzt mehr Geld, so Ye Hong von der Kooperative.
20年以前,大家都是不喝云南咖啡的,他们就说云南咖啡太难喝了,中药味.
Vor 2020 übrigens hätten die Menschen in China nicht viel Kaffee aus Yunnan getrunken. Viele haben gesagt, der schmeckt medizinisch, der schmeckt nicht so gut, sagt Ye Hong. Und damals hätten ja eben die Väter noch den Kaffee angebaut und weiterverarbeitet. Die kannten sich einfach nicht so gut aus mit dem Gourmet-Kaffee, sagt sie, und haben selbst auch keinen Kaffee getrunken. Sie wussten einfach nichts darüber und deswegen war der Kaffee auch nicht gut. Kaffee aus Menglian und Yunnan hatte einfach keinen guten Ruf, sagt sie.
Und warum gerade 2020? Also was hat sich seit dem Jahr verändert und wie konnte dann die Qualität verbessert werden danach?
Ye Hong sagt, dass gerade während der Corona-Pandemie weniger Kaffee importiert wurde und dann haben die Menschen in China angefangen, vermehrt chinesischen Kaffee sich anzugucken und dann sei eben auch der Anspruch an den Kaffee gestiegen, also nicht nur industriell diesen weiter zu verarbeiten zu Instant-Kaffee, sondern eben ihn auch direkt zu trinken und dann ja gab es eben den Druck oder den Anspruch, professioneller zu werden, die Methoden haben sich verbessert und auch die Möglichkeiten, wie man lernen kann, dass der Kaffee besser wird.
以前一块两块的时候，作为企业，以前我们没有机会去学习。
Ye Hong sagt, damals, als der Kaffee aus Yunnan noch so billig war, da gab es keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln bzw. rauszufinden, wie man guten Kaffee herstellt. Erst später dann kamen Ausbildungsgänge, Fortbildungen dazu, Firmen oder Großhändler haben Schulungen angeboten und so habe sie und auch andere gelernt, was guter Kaffee ist, was schlechter Kaffee ist und so habe sie es dann auch geschafft, das ganze Geschäft umzukrempeln. Sie selbst habe auch viel im Internet gelernt und sei auch mal nach Südamerika geflogen, um sich dort anzuschauen, wie dort Kaffee angebaut wird und so hat sie eben ja viel gelernt und es geschafft, die Qualität und den Preis nach oben zu schrauben. Ich liebe Kaffee, sagt Ye Hong hier und sie sagt, sie sei ihrem Vater sehr dankbar, dass er die Grundlage geschaffen hat. Inzwischen mache sie richtig guten Kaffee hier und sie habe diesen Wandel zum Qualitätskaffee auch schnell vollzogen. Sie sagt, sie hat auch einfach Glück gehabt. Als jemand, die 1995 geboren ist, war es leicht für sie, weil sie eben die Unterstützung ihrer Eltern hatte.
Benjamin, du warst ja jetzt ein paar Tage da in der Gegend im Südwesten von Yunnan unterwegs. Was hat der Kaffeeboom mit dem Ort Menglian und den Menschen dort gemacht? Wie hat das vielleicht auch Alltagsgewohnheiten verändert?
Ye Hong hat erzählt, dass selbst ihr Vater, der ja früher gar keinen Kaffee getrunken hat und seine Freunde, dass die jetzt alle auch Kaffee trinken und die schauen dann immer zusammen in der Kooperative vorbei, um Kaffee zu trinken. Ja, all diese Kaffeebauern, die früher keinen Kaffee getrunken haben, Leute, die früher nur Tee getrunken haben. Und wenn man den Berg von der Kooperative wieder runterfährt in den Hauptort nach Menglian, da hat die Lokalregierung eine Kaffeestraße gebaut, so eine Art Fußgängerzone mitten in der Stadt mit lauter Cafés. Und ich habe da abends vorbeigeschaut und da war richtig was los und die Locals haben alle Kaffee getrunken. Und da habe ich auch den 25-jährigen Ye Shuang getroffen, der inzwischen auch gern Kaffee trinkt, wie er mir verraten hat. Ja, Kaffee hat Menglian schon verändert, sagt er. Zum Beispiel die Kaffeestraße, die gab es früher nicht. Ja, früher gab es keine Optionen, wenn man keinen Alkohol trinken wollte, sagt er. Wenn man einfach nur irgendwo sitzen und mit sich miteinander unterhalten wollte. Und jetzt gibt es diese Kaffeestraße, das ist einfach eine weitere Möglichkeit, wenn man nicht trinken möchte.
Sehr spannend, Benjamin, was du da aus Yunnan erzählst. Und der Landesteil kümmert sich ja sogar um den Nachwuchs. Seit Sommer 2024 können sich Studierende an der Landwirtschaftlichen Universität Yunnan für den Studiengang Kaffeewissenschaft und Kaffeeanbau einschreiben. In China tut sich also was in Sachen Kaffeeanbau und es wird nicht nur deutlich mehr Kaffee angebaut, sondern die Chinesen trinken auch jedes Jahr mehr Kaffee. Und darum geht es jetzt. Also ich habe jetzt diesen chinesischen Kaffeebecher hier vor mir stehen im Studio. Ein dunkelroter Pappbecher ist das, der chinesischen Kaffeekette Kotti. Die gibt es nämlich jetzt auch in Berlin. Da war ich heute Morgen und wir kommen später nochmal drauf zurück. Erstmal, Benjamin, Chinas Kaffeemarkt ist ja allein im Jahr 2023 um fast 60% gewachsen und hat damit die USA als weltgrößten Markt für Kaffeeketten überholt. Früher war es ja so, wenn es Kaffee gab, dann Starbucks. Hat sich das geändert?
Ja, genau. Früher war wirklich Starbucks der einzige Kaffee, den man teilweise hier bekommen konnte. Und man kann tatsächlich sagen, ohne zu übertreiben, dass Starbucks, diese US-Kaffeehauskette, den Kaffee nach China gebracht hat. Die haben nämlich 1999 ihre erste Filiale in Beijing eröffnet und sind dann rasant gewachsen und waren auch etwa 20 Jahre lang Monopolist, die größte Kaffeehauskette in China. Heute betreibt Starbucks in der Volksrepublik um die 8000 Filialen, das ist hauptsächlich in größeren Städten. Und diese Zahl ist ziemlich stabil, nachdem Starbucks jahrelang kräftig gewachsen ist. Diese Starbucks-Läden finden sich häufig in Shopping-Malls. Und Kaffee von Starbucks, das ist schon eher was für diejenigen, die gut verdienen, die so einem westlichen Lebensstil nacheifern. Denn der ist nicht ganz billig, der Kaffee.
Starbucks ist also noch immer sehr präsent in China, hat aber heute viel chinesische Konkurrenz bekommen.
Genau, der Markt hat sich radikal verändert. Da ist nämlich jemand dazugekommen, Luckin Coffee, auf Chinesisch Ruixin Kaffee. Die wurden 2017 gestartet und haben heute mehr als 30.000 Filialen in China. Also ist inzwischen mit Abstand die größte Kette hier. Und Luckin macht auch den größten Umsatz. Also die nehmen mehr Geld ein als Starbucks. Aber Starbucks ist nach wie vor profitabler. Es bleibt also mehr übrig bei Starbucks. Und das liegt daran, dass es eben ein Premium-Produkt ist, dass der Kaffee dort viel teurer ist. Die Preise bei Starbucks, die sind ähnlich wie in Deutschland, würde ich sagen. So um die 5-6 Euro kann man da schon mal liegen lassen für einen Kaffee mit ein bisschen Schnickschnack. Luckin Coffee dagegen setzt auf Wachstum. Also die expandieren weiter, eröffnen weitere Filialen und sie bieten eben günstigen Kaffee an mit hohen Verkaufszahlen. Und dann gibt's nochmal einen weiteren Newcomer, wenn man will, Kotti Coffee. Die Kette, die wurde noch nicht mal vor 4 Jahren gegründet und die hat inzwischen 16.000 Filialen in China.
Und Benjamin, ganz kurz, weil ich das wirklich erstaunlich finde. Es war ja vor einigen Jahren noch richtig schwierig, überhaupt Kaffee zu bekommen. Selbst in einer Stadt wie Beijing. Ich kann mich erinnern, als 2018 meine Mutter zu Besuch war. Die dachte immer, es gibt an jeder Ecke einen Kaffee. Die hat immer gesagt, lass uns da mal noch ein bisschen weiter spazieren. Da kriegen wir bestimmt gleich einen Kaffee und können uns schön hinsetzen. Da habe ich damals schon immer gesagt, nee, Mama, das ist relativ unwahrscheinlich. Hat sich diese Situation, also auch Cafés im Stadtbild, heute wirklich verändert?
Ja, das ist total anders. Und dabei hat vor allem Luckin Coffee eine große Rolle gespielt mit dieser wahnsinnigen Expansion und eben auch mit den niedrigeren Preisen. Luckin hat also den Kaffee rausgeholt aus dieser teuren Lifestyle-Ecke von Starbucks und für mehr Menschen verfügbar gemacht. Und Kaffee gibt's heute auch an kleineren Orten. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin, abseits der großen Millionenmetropolen, da gibt's auch meistens einen Luckin Coffee, inzwischen auch immer mehr Kotti Coffee. Und bei beiden Ketten ist das Konzept ähnlich und ganz einfach. No frills, also da gibt's nicht viel Sitzecke. Man bestellt mit der App, da spart man gleich den Kassierer. Und der Kaffee ist auch meistens zum Mitnehmen oder zum Nachhausebestellen. Und das machen auch viele in China übrigens. Und oft auch nur für eine einzige Tasse morgens ins Büro oder so, weil die Liefergebühren hier so niedrig sind. Das lohnt sich also.
Man bestellt also direkt in der App und das machen auch alle.
Genau, also beziehungsweise im sogenannten Mini-Programm in WeChat. Das ist ja diese Messenger-App, die alles kann in China, womit man auch bezahlt und auch im Internet Sachen bestellen kann. Und da muss man sich die App auch gar nicht mehr runterladen. Das ist direkt integriert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal die App öffne auf meinem Telefon, dann sehe ich gleich Läden in der Nähe. Die werden mir angezeigt. Ich gehe mal hier auf Luckin beispielsweise. Dann sehe ich gleich hier drei Läden in der Nähe, 300 Meter, 200 Meter, 150 Meter. Da kann ich mir einen auswählen und dann kann ich mich da weiter durchklicken und kann Kaffee bestellen zum Abholen oder ich kann Kaffee bestellen, dass er mir nach Hause geliefert wird. Ich kann jetzt mal gucken, was es hier so gibt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, zum richtigen Kaffee durchzukommen, wenn man so will, weil hier ganz viel Süßes immer angeboten wird. Also hier Kaffee mit Orangensaft, Kaffee mit Kokosmilch.
Oh, klingt doch gut.
Und also sehr viel süß und sehr viel mit Zucker, aber zwischendurch gibt's hier auch ein Americano oder eine Latte mit normaler Kuhmilch. Also genau, sehr viel Schnickschnack auf jeden Fall.
Wer nutzt denn diese Kaffeeketten? Also wie ist das Publikum von Luckin oder auch Kotti?
Das sind vor allem junge Leute. Also wenn man da einen Kaffee bestellt und sich den abholt, dann sind die meisten deutlich unter meinem Alter. Ich bin jetzt 45. Und das ist auch schon ein bisschen anderes Publikum als bei Starbucks. Das sind junge Leute, wie gesagt, die eher preisbewusst sind. Und ich habe es ja schon gesagt, der Kaffee bei Luckin, aber auch bei Kotti Coffee, das ist deutlich günstiger als bei Starbucks. Da ist auf jeden Fall ein neuer Markt erschlossen worden. Ich habe vorhin gesagt, bei Starbucks 5-6 Euro umgerechnet kann man da schon liegen lassen. Wenn ich jetzt hier bei Luckin gucke, ein Americano kostet so 1,10 Euro, ein kleiner, und ein Kaffee Latte auch ungefähr das gleiche. Also das ist schon ein großer Unterschied.
Bei welcher Kette trinkst du denn gerade am liebsten deinen Kaffee, wenn du kurze Pause machst, rausgehst in Beijing?
Also Starbucks, Luckin oder Kotti. Ich bin kein großer Fan von den dreien. Die machen den Kaffee mit Vollautomaten. Ich finde, den kann man trinken, wenn es nichts anderes gibt. Aber am liebsten trinke ich Kaffee in kleinen, unabhängigen Cafés. Die gibt's tatsächlich in Beijing und vor allem auch in Shanghai. Aber je kleiner die Stadt, desto schwieriger wird's. Das muss man schon sagen. Und dann muss man häufig auf so eine Kette zurückgreifen, wenn man einen Kaffee will. Es gibt auch weitere Ketten außer den drei großen. Eine beispielsweise davon heißt Mana Coffee, stammt aus Shanghai ursprünglich. Die sind aber inzwischen auch im ganzen Land zu finden. Die sind ein bisschen kleiner als die drei großen, mit rund 2000 Filialen in China. Aber auch die expandieren, und zwar kräftig, mit einem bisschen einem anderen Konzept. Natürlich da auch mit App bestellen, ganz klar, das ist Standard in China, aber die Läden sind meistens kleiner. Häufig ist da nur eine Person an der Kaffeemaschine und es wird ein bisschen mehr Wert auf die Qualität des Kaffees gelegt, nicht so sehr Masse. Und ich finde, der schmeckt auch besser im Vergleich zu den großen Ketten. Die bereiten nämlich beispielsweise nicht mit einem Vollautomaten zu, sondern mit einem Siebträger. Interessant ist, die Preise sind auch dort sehr niedrig. So ein Cappuccino gibt's da so, ja, weiß ich nicht, für 1,60 Euro, 1,70 Euro.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal von Kotti Coffee gehört. Benjamin, knöpfen wir uns die doch noch mal ein bisschen genauer vor. Das gibt's mittlerweile auch in Deutschland. Die machen auch hier von sich reden. Auch in Berlin. Und ich bin da heute Morgen mal schnell vorbeigegangen. Ja, ich bin hier in der Filiale am Leipziger Platz in Berlin. Eine von dreien, die es mittlerweile in Berlin gibt. Es sollen ja noch in diesem Jahr mehrere dazukommen. Und Kotti setzt eindeutig auf schlichte Inneneinrichtungen. An der Wand dunkles Holz, die Stühle sind mit dunklem Kunstleder bezogen. Es ist jetzt auch nicht übermäßig gemütlich hier. Rund 25 Sitzplätze, davon 8 etwas gemütlichere Sesselstühle. Der Rest sind alles Barhocker. Und hinter der Theke sind zwei Mitarbeiter, die sprechen Chinesisch miteinander und bedienen die drei Kaffee-Vollautomaten mit Knopfdruck. Es gibt keine Siebträgermaschine, es ist alles etwas einfacher. Und in der Kotti-Filiale hier sind hauptsächlich junge Gäste. Die meisten gehen dann auch gleich wieder, wenn sie ihren Kaffee haben. Und die Kotti-Kaffeebecher, die stehen dutzendeweise auch als Deko in der Vitrine, dunkelrot mit dem Ad-Zeichen drauf und darunter dann klein der Schriftzug Kotti Coffee. Und das Ad steht sicherlich für die digitale Kaffeekultur, denn auch hier soll eigentlich mit der App bestellt werden. Nicht alle machen das, dann lässt sich auch noch an der Theke bestellen. Und ich habe mich gerade neu registriert und die ersten drei Getränke gibt es für 1,99 €, Espresso für 99 Cent.
Benjamin, hört sich das für dich ähnlich an wie Kotti in China?
Ja, das klingt schon ziemlich ähnlich. In China ist es auch so, dass man sich eben den Kaffee dort holt, dass man per App bestellt. Ich habe es vorhin schon gesagt. Allerdings, was ein Unterschied ist, in China zahlt niemand mehr bar.
Ja, da hinken wir in Sachen Zahlungsverhalten noch ein bisschen hinterher hier in Deutschland. Benjamin, Kotti gibt es ja erst seit 2022 und ist jetzt heute schon weltweit die Nummer 3 der Kaffeeketten hinter Starbucks und Luckin Coffee, das hast du gesagt. In China sind sie sogar an Starbucks vorbeigezogen. Irre Entwicklung. Was macht Kotti aus deiner Sicht aus?
Ja, ich meine, genau, die gibt es noch nicht mal seit 4 Jahren. Die wurden gegründet übrigens von ehemaligen Luckin Coffee Mitarbeitern und die haben in dieser unglaublich kurzen Zeit 18.000 Filialen eröffnet. Das ist ein bisschen anderes Konzept als bei Starbucks und Luckin, denn Kotti setzt komplett auf ein Franchise-Modell, also die sourcen das Ganze aus, die betreiben die Filialen nicht selbst. 18.000 Filialen sind international, davon allein 16.000 in China und es soll weiter gewachsen werden. Wir haben das schon gesagt, es ist ähnlich wie bei Luckin Coffee, aber auch wie bei Starbucks, hauptsächlich in der App bestellen. Und es herrscht tatsächlich ein regelrechter Preiskampf. Also Kotti versucht immer noch mal günstiger zu sein als Luckin und so noch mal Kunden anzulocken. Das wird übrigens auch kritisiert. Das heißt immer wieder, dieses Modell ist nicht nachhaltig, dieses Modell des Wachstums. Aber bislang wachsen sie weiter und Kotti versucht auch anders als Luckin Coffee übrigens in Europa Fuß zu fassen. Wir haben es schon gehört, Filiale in Deutschland, in Berlin, aber auch in anderen Ländern, Großbritannien, Paris, Madrid. Und es gibt weitere Expansionspläne. Luckin Coffee dagegen bisher, soweit ich weiß, nur in New York City vorhanden, außerhalb Chinas.
Vielen Dank, Benjamin Eisel aus Beijing. Eine der erfolgreichen Ketten, von denen Benjamin jetzt schon erzählt hat, wurde 2015 in Shanghai gegründet, nämlich Manna Coffee, gleich in der Nähe des Büros meiner Weltmacht-China-Kollegin Eva Lambi-Schmidt. Hallo Eva.
Hi Axel, ja, der allererste Manna- oder Männerladen ist hier gleich um die Ecke, 3 Minuten zu Fuß entfernt im Herzen des Jing'an Districts. Das ist nur so ein kleines Ausgabefenster am Straßenrand. Die haben also auch mal klein angefangen. Und was ich bei denen ganz interessant finde, in den Filialen sieht man an der Wand häufig den Slogan Make Coffee Part of Your Life. Da musste ich vor ein paar Jahren auch schon mal schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, wow, bei der Werbung geht es erstmal nicht darum, dass es hier besonders guten Kaffee gibt. Sie fängt erstmal damit an, die Leute überhaupt zu Kaffeetrinkern zu machen.
Ja, und da ist ja in China noch viel Potenzial nach oben und das scheint ja aber auch ein Stück weit zu gelingen. Manna ist ein Erfolgscafé aus Shanghai, aber es gibt nicht nur die großen Kaffeeketten, sondern in vielen größeren Städten hat sich ja auch eine eigene Kaffee- bzw. Coffeeshop-Kultur etabliert. Und als Vorreiter gilt da eindeutig Shanghai, die Stadt, in der du jetzt schon seit einigen Jahren lebst. Wie macht sich das bemerkbar, Eva? Warum gilt Shanghai in China als die Stadt der Cafés und der gehobenen Kaffeekultur?
Es gibt hier einfach super viele kleine inhabergeführte Cafés. Wenn ich hier aus dem Büro gehe, stolpere ich zum Beispiel gleich in eine Straße mit gleich 3 Cafés, fast nebeneinander. Auch wo ich wohne, gibt es eine große Auswahl. Da kann man einfach drauf losschlendern und einkehren, wo es ja am besten gefällt. Und die Cafés, das kann man sich so vorstellen, die sind oft sehr originell eingerichtet und meist nur wenige Quadratmeter groß. Oft gibt es nur Platz für eine Kaffeetheke und wenige, ja 1, 2, 3, 4 Sitzplätze. Oft sind das nur kleine Schemel oder klappbare Campingstühle oder einfache Sitzwürfel mit kleinen Tischen.
Das klingt sehr gemütlich und weil es in Shanghai so viele dieser Cafés gibt, belegt die Stadt sogar international einen Spitzenplatz.
Ja, Shanghai soll tatsächlich die meisten Kaffeeläden weltweit haben. Laut chinesischen Staatsmedien hatte Shanghai den Titel schon im Jahr 2023, als die Stadt gut 8.500 Cafés hatte. Und heute reichen die Zahlen, die ich finden konnte, von 9.500 bis über 10.000. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gut zu fassen, weil sich das laufend ändert. Cafés kommen und gehen, die Fluktuation ist sehr hoch. Aber klar ist, die Zahl ist riesig.
Warum eigentlich gerade Shanghai?
Ja, Shanghai ist im Vergleich zu anderen großen Städten in China sehr international. Hier schwappen leichter Trends aus dem Ausland rüber. China war zwar nie ganz kolonialisiert, dazu haben wir ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, aber es gab nach den verlorenen Opiumkriegen im 19. Jahrhundert internationale Verwaltungsbezirke. In Shanghai haben die Briten und Amerikaner im International Settlement gelebt und auch die Franzosen hatten ihr eigenes Viertel. In den 1920er und 30er Jahren soll es in Shanghai sogar eine aufblühende Kaffeekultur gegeben haben, vor allem in der ehemaligen französischen Konzession und in Hongkong. So richtig durchgesetzt hat sich die Kaffeekultur damals in der chinesischen Bevölkerung aber nicht.
Wenn ich dich richtig verstehe, der koloniale Einfluss erklärt jetzt nicht die heutige Kaffeekultur, aber generell den ausländischen Einschlag in Shanghai. Und wir halten fest, Shanghai hatte im Vergleich zu anderen schon relativ früh in der Geschichte mit Kaffee zu tun.
Genau, und dazu kommt auch noch die Architektur in Shanghai, die das vielleicht bedingt. Es gibt in der Stadt viele Gebäude mit kleinen Ecken und Räumlichkeiten, die sich für ein gemütliches Café anbieten. In typisch chinesischen Städten gibt es das nicht. Da stehen oft riesige Hochhäuser an breit gebauten Straßen, während die ehemalige französische Konzession in Shanghai eher an Paris erinnert, mit schmaleren Straßen und vielen kleinen Geschäften, Restaurants und Cafés.
Wann ging es denn dann richtig los mit dem Kaffeeboom in Shanghai?
Ich würde sagen, erst in den vergangenen 10 Jahren gab es den richtigen Boom. Ich kann mich erinnern, als ich 2014 als Studentin in Shanghai war, da gab es außer Starbucks nicht so viele Optionen. Da sind Kommilitonen von mir sogar extra zu IKEA gefahren in der Nähe, um Kaffee zu trinken. Und das hat sich jetzt innerhalb weniger Jahre stark verändert.
Das ist wirklich krass, zu IKEA, um Kaffee zu trinken. Wie ist das heute? Wer trinkt in Shanghai Kaffee und bei welcher Gelegenheit?
Ich sehe viele morgens auf dem Weg zur Arbeit, generell eher junge Leute oder auch als Kontrast dazu Leute, die entspannt sich mit Freunden treffen oder auch alleine Zeit im Café verbringen und auch ein Foto vom Kaffee machen, ganz wichtig. In einem kleinen Laden habe ich zum Beispiel Xian Bei getroffen, die auch viel von ihrem Lifestyle bloggt und sie sagt, sie schlendert öfter am Nachmittag durch die Kaffeeläden Shanghais und hängt dort ab.
Ich denke, für mich, Kaffee ist wie, besonders ein Kaffee-Guan, so ein Ort.
Sie sagt, dass diese Läden ihr ein gemütliches und entspanntes Gefühl geben. Sie quatscht dann mit der Barista, trinkt einen Kaffee und für sie sei das dann so vertraut, als wäre es ihr Zuhause. Übrigens fand ich auch interessant, was sie zu den großen Ketten sagt und das höre ich auch nicht zum ersten Mal. Vor allem morgens geht sie zu den Ketten für den Kaffee, weil er sehr günstig ist für umgerechnet etwas mehr als 1 Euro und weil er einfach den Effekt hat, wach zu machen. So kann sie frisch in den Tag starten, sagt sie. Wenn sie dann eine Tasse Kaffee wirklich genießen will oder Gesellschaft braucht, dann geht sie in die kleinen Läden.
Aber bei so viel Auswahl müssen sich die Cafés doch auch irgendwie hervorheben, also irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben, damit Kunden überhaupt reinkommen. Wie machen die das?
Das stimmt, die Konkurrenz ist sehr groß und das ist, denke ich, auch der Grund, warum sich die Cafés so viel Mühe geben bei der Einrichtung. Das sind oft echt süß eingerichtete Cafés mit viel Kreativität und Liebe zum Detail. Es gibt sehr unterschiedliche Stile, von Industrial Style über Rustikal bis Mediterran. Da ist quasi für jeden was dabei. Socke zum Beispiel betreibt seit 4 Jahren einen Café und bei ihm hat es einen Touch von einem Wohnzimmer, würde ich sagen. Die Wandfarbe ist in hellem Beige gehalten, mit dazu passenden Sitzkissen in Beige und Weinrot. Es hängen 2 große weiße Papiersterne von der Decke, so ein bisschen wie in der Adventszeit. In der Ecke steht eine E-Gitarre, es gibt ein paar Pflanzen und dann hat er noch so kleine Plüschfiguren auf den Wandregalen sitzen in Form von einer Kartoffel, einem Ingwer, einem Rucola-Blatt und einer Kaffeebohne. Die Dekoration sei sehr wichtig, sagt Soko. Immerhin geht es um den ersten Eindruck. Die Dekoration entscheide, welche Sorte Leute man anziehen kann. Und bevor man also über seine Produkte nachdenken sollte, sollte man überlegen, was man mit dem Laden ausdrücken will, sagt Soko. Die Dekoration sei genauso wichtig wie der Kaffee.
Und nicht nur das Design ist speziell, auch die vielen unterschiedlichen Arten, den Kaffee zu trinken.
Absolut. In vielen Kaffeeläden in Shanghai gibt es eine große Auswahl. Neben einfachem Americano, Latte Macchiato, Cappuccino, Flat White und so weiter gibt es oft ein langes Menü mit sowohl internationalen Trends wie Matcha Latte, Dirty Coffee und auch eigenen Kreationen. Kaffee mit Meersalz, mit Rosenblüten oder auch sprudelnder Orangen-Americano. Und was jetzt gerade hip ist, das sind Kaffee-Cocktails mit und ohne Alkohol in eleganten Cocktailgläsern, servierte kalte, erfrischende Kaffee. Getränke mit verschiedenen Geschmacksnoten. Socko hat sich jetzt genau darauf spezialisiert. Er nennt das Omakase. Das kommt aus dem Japanischen und heißt eine Überraschung aus der Küche. Und ja, da habe ich mich natürlich auch mal überraschen lassen, was er da zusammenmixt. Für diesen Cocktail gibt's ein Sahnetopping mit schwarzem Tee. Das soll eher eine Art Dessert sein, deshalb sei Sahne ein Muss, sagt Socko. Der schwarze Tee wurde über Nacht in der Sahne ziehen gelassen, um ihr etwas Teegeschmack zu verleihen. Dann kommt noch Banane hinzu und der Kaffee und dann schmeckt das Ganze nach Bananen-Zitronenkuchen. Das sah dann so aus, dass sich unten der Kaffee im Glas schön abgesetzt hat von einer dicken weißen Schicht an Sahne. Darauf hat Socko dann noch etwas Zitronenschale gerieben, mit einem schwarzen Handschuh einen kleinen selbstgebackenen Zitronenkuchen aus der Vitrine genommen, unten etwas angeschnitten und auf den Glasrand gesetzt. Und damit nicht genug. Am Ende kam noch eine goldene Kerze obendrauf, die man ausblasen und sich was wünschen konnte.
Eignet sich wunderbar für Instagram und klingt auch sehr aufwendig.
Genau, und das ist auch Part des Designs, dass es auch auf Social Media funktioniert. Also in China gerade vor allem auf Xiaohongshu, das heißt Little Red Book. Er designt die Drinks selbst, feilt sogar manchmal einen ganzen Monat am Geschmack und auch am Look. Socko meint, ohne diese speziellen Kreationen funktioniert das Geschäft einfach nicht. Man könnte nicht einfach nur mit normalem Kaffee und Latte Macchiato Geld verdienen. Das zieht nicht. Den meisten Profit macht er mit den Kaffeecocktails.
Das finde ich interessant. Die Konkurrenz ist so groß, dass man in einem Café nicht nur Kaffee verkaufen kann.
Ja, genau. Ein Café zu öffnen ist leicht, aber es eines länger zu halten, das sei schwierig. Das habe ich hier schon öfter gehört. Cafés müssen erfinderisch sein, was ihr Geschäftsmodell angeht. Sie müssen herausstechen. Und nicht alle setzen dabei auf so ausgefallene Cocktails wie Socko. Es gibt zum Beispiel Cafés, die ihre Öffnungszeiten in die Abendstunden ziehen und abends Bier und andere alkoholische Getränke verkaufen. Oder Cafés, die selbst geröstete Kaffeebohnen verkaufen, um damit den meisten Profit rauszuschlagen. Ich habe auch einen 38-jährigen Kaffeeladenbesitzer getroffen, der keine außergewöhnlichen Kaffeekreationen mehr anbieten wollte, weil er einen einfachen, guten Kaffee als Kunst sieht. Abends röstet er Kaffeebohnen in seiner eigenen Rösterei zu Hause. Das ist seine zweite Schicht. Und den größten Umsatz macht er dann, wenn jemand nicht nur eine Tasse Kaffee, sondern gleich eine Packung geröstete Kaffeebohnen kauft. Und übrigens findet er, dass Kaffee zumindest als Kaffeekunst in Shanghai gar nicht so wertgeschätzt werde. Es ginge eher ums Koffein und um Kaffee als Statussymbol. Für die meisten sei Kaffee wie Prada, sagt er. Die Tasse Kaffee wird auf Social Media gepostet und dann denken andere, man hätte es in die Mittelklasse geschafft. Es ist nur so, dass man für eine gute Tasse Kaffee günstiger wegkommt als für eine Handtasche von Prada zum Beispiel. Aber es hätte den gleichen Effekt, sagt er.
Kaffee als Statussymbol also. Benjamin war ja für uns in Yunnan unterwegs, hat beschrieben, wie dort immer mehr Kaffee angebaut wird. Hat der Kaffee aus Yunnan es denn schon in die hippen Läden in Shanghai geschafft?
Ja, schon. Yunnan-Kaffee sieht man hier und da. Übrigens auch große Ketten nutzen ihn, unter anderem zum Beispiel Luckin, Manner, Starbucks und Nestlé. Aber viele Cafés nutzen auch lieber Kaffeebohnen aus Äthiopien, Guatemala oder Brasilien, denn damit könne der Kaffee aus Yunnan geschmacklich noch nicht mithalten. Und wahrscheinlich auch nie, das sagt Gu Weihao, ein Kaffeeladenbetreiber aus Shanghai, der selbst in Yunnan, übrigens da, wo Benjamin war, in Menglian, Kaffeeplantagen hat. Und auch Juror ist bei einem Wettbewerb, bei dem die beste Kaffeebohne aus Yunnan gekürt wird.
Na, von der Yunnan, jetzt muss ich heißt, dann go hört euch hier.
Der Kaffee aus Yunnan habe einen Geschmack wie Laubblätter, sagt er. Mittlerweile sei er auch schon besser geworden durch die Aufwertung des Bodens zum Beispiel. Auch Kaffeepflanzen aus Äthiopien und Kolumbien könnten dort kultiviert werden. Doch die Bohnen würden geschmacklich nicht so stark diese floralen oder fruchtigen Unternoten entwickeln wie im Herkunftsgebiet. Es sei möglich, dass der Kaffee aus Yunnan es nie zur Weltspitze schafft, aber was die Röstung angeht, die Zubereitung und das Verständnis von Kaffee, da sind auch schon chinesische Barista Weltmeister geworden. Und was sein Business in Yunnan angeht, da glaubt Gu Weihao trotzdem dran, auch wenn die Bohnen jetzt nicht die besten sein sollen. Er wollte unbedingt selbst Kaffee anbauen und ernten, was er sät. Und das geht eben in China nur in Yunnan und an ganz wenigen anderen Orten. Er organisiert jetzt auch Touren zu seiner Kaffeeplantage, hat dort ein Gästehaus. Der Kaffeeanbau ist sein Hauptgeschäft und das Café in Shanghai läuft so nebenher.
Vielen Dank, Eva Lambi-Schmidt aus Shanghai. Letzte Frage an Benjamin. Ist die Expansion der chinesischen Kaffeeketten auch ein Zeichen eines globalen Machtanspruchs?
Das würde so gut passen, ne? Der Aufstieg der chinesischen Kaffeehausketten, die alle überholen, inklusive Starbucks, was man ja vielleicht als Symbol für die Hegemonie der USA sehen könnte. Ich würde nicht so weit gehen, aber es zeigt für mich nochmal, dass Chinas Wirtschaft eben sehr dynamisch ist, dass es eine Bereitschaft gibt, Risiken einzugehen, dass es Kapital gibt und es gibt natürlich diesen Vorteil dieser riesigen Gesellschaft. 1,4 Milliarden Menschen in China. Und wenn was hier in China funktioniert, dann gibt's eben häufig die Bereitschaft, abgesichert durch dieses massive Geschäft im Inland auch ins Ausland zu gehen. Das haben wir gesehen bei Smartphones, bei Autos, bei grüner Technologie, zum Teil auch mit staatlicher Förderung. Und jetzt sehen wir es ein Stück weit auch bei Kaffee. Für mich ist das ehrlich gesagt nicht überraschend und ich finde, es passt auch gut ins Bild. China will gern unabhängig sein von internationalen Lieferketten und auch von Importen. Kaffee ist da ein weiteres Beispiel.
Letzte Frage an Eva. Wie geht das weiter mit der Kaffeekultur in China? Wohin entwickelt sich der Kaffeetrend in China, Eva?
Von dem, was ich beobachte, ist es so, dass die junge Generation in China da reingewachsen ist und dass wahrscheinlich die neuen Generationen mitwachsen. Bei denen, mit denen ich gesprochen habe, trinken die Eltern zum Beispiel keinen Kaffee und sie selbst sind mit Tee groß geworden, haben dann aber spätestens an der Uni angefangen, Kaffee zu trinken. Und ich habe sie auch gefragt, was sie denken, ob heutzutage mehr Leute Kaffee oder Tee trinken. Das hat immer für Lacher gesorgt. Die meisten haben gesagt 50-50. Einer meinte, in Shanghai wäre es schon mehr Kaffee, aber in anderen Gegenden, speziell auf dem Land, mehr Tee. Also ich würde schon sagen, der Trend geht weiter. Da ist viel Potenzial in der Kaffeebranche, vor allem in den Städten. Auch wenn ich mir ehrlich gesagt es nicht vorstellen kann, dass es in einem einfachen chinesischen Restaurant dann in Zukunft auch einen Espresso nach dem Essen gibt. Da bleibt es wohl eher bei heißem Wasser oder Tee.
Das war Welt macht China. Folgt uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an weltmachtchina@ard.de. Und noch ein Podcast-Tipp für euch. Ready for Liftoff. Die Raumfahrt steckt voller faszinierender Abenteuer. Mondlandung, Space-Shuttle-Missionen bis hin zum Starship. Und jetzt gerade die Artemis-2-Mission. Die Menschen wollen zurück zum Mond. Die Raumfahrt erlebt ein echtes Comeback. Im Podcast Ready for Liftoff werden jede Woche diese besonderen Momente der Raumfahrtgeschichte besprochen, aber auch aktuelle Missionen und spannende Zukunftsvisionen. Und in einer Folge geht es auch um China. Den Podcast Ready for Liftoff gibt es in der ARD Sounds App, genauso wie uns. Und an dieser Welt macht China-Folge haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt, Benjamin Eisel, Fanny Michaelis, Zui Mu und ich, Axel Dorloff. Technik und Ton, Hendrik Fano. Tschüss und bis zum nächsten Mal.